danke ihr von ganzem Herzen für alles, was sie bislang in ihrem beruflichen Leben für unser Land, für seine Bildung, seine Wissenschaft und Forschung geleistet hat.
Danke dir, liebe Angela, für deine Worte und deine Würdigung heute und für Vertrauen und Freundschaft über viele Jahre.
Das war emotional, da spürte jeder das enge Vertrauensverhältnis zwischen der Kanzlerin und der Ex-Ministerin. Am Ende blieb Annette Schavan nur der Rücktritt. Und damit herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin, meine Damen und Herren. Erst das Land, dann die Partei und dann ich selbst. Diesen Leitspruch ihres Förderers, des ehemaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Erwin Teufel, hat Annette Schavan befolgt. Nicht nur aus Respekt vor dem Ministeramt, sondern auch, um ihrer Freundin Angela Merkel weiteres Ungemach im kommenden Bundestagswahlkampf zu ersparen. Denn nach der verlorenen Landtagswahl in Niedersachsen, dem McAllister-Debakel, konnte und kann die CDU-Vorsitzende keine weitere Baustelle mehr benötigen. Robin Lautenbach über Merkels Probleme.
Ich danke zunächst der Bundeskanzlerin, ich danke dir, liebe Angela, für deine Worte und deine Würdigung heute.
Angela Merkel lässt sich nichts anmerken, aber Annette Schavans Rücktritt trifft sie schwer. Sie verliert nicht nur eine Bildungsministerin, sondern auch eine enge Vertraute. Doch nicht nur sie, auch die Partei ist erschüttert, gerade über diesen Rücktritt.
Also ich bedauere den sehr, weil ich sie sehr geschätzt habe. Sie war sicher eine der besten und fähigsten Wissenschaftsministerinnen, die Deutschland je hatte.
Frau Schavan war mit Leib und Seele über Jahrzehnte hinweg Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsministerin. Und deswegen können wir alle sehr gut nachvollziehen, dass und warum der Rücktritt eine ganz, ganz bittere Entscheidung für Frau Schavan war.
Allerdings, die Reihe der Rücktritte, die Merkel gesehen hat, ist lang. Da ist der Verteidigungsminister Jung, der wegen eines Luftangriffs in Afghanistan gehen musste. Da ist sein schneidiger Nachfolger zu Guttenberg, der seine Doktorarbeit überdeutlich gefälscht hat. Da ist der ehrgeizige Umweltminister Röttgen, der nach einer verlorenen Wahl nicht von selbst die Konsequenzen zog. Zurückgetreten ist aber auch der von Merkel ins Amt gebrachte Bundespräsident Köhler. Ebenso sein Nachfolger Wulff. Auch ihn hatte Merkel durchgesetzt. Und jetzt Schavan. Und peinlich, es ist der zweite Rücktritt wegen eines aberkannten Doktortitels. Bei der Auswahl ihres Spitzenpersonals hat Angela Merkel nicht immer eine glückliche Hand.
Es wäre jetzt wirklich komplett abwegig, die Behauptung aufzustellen, dass der Rücktritt von Frau Schavan ein Indiz dafür sei, dass die Bundeskanzlerin gelegentlich falsche Personalentscheidungen trifft.
Doch selbst ein populärer, junger CDU-Kandidat kann scheitern wie McAllister in Niedersachsen. Jetzt muss die Union fürchten, dass auch bei der Bundestagswahl CDU-Wähler per Zweitstimme die FDP unterstützen. Jetzt geht es gegen den Koalitionspartner.
Dieser Wahlkampf muss ein Wahlkampf sein, in dem die CDU für ihre eigenen Ideen wirbt. Auch für die Ideen, wo die FDP noch nicht mitgehen will. Wer Angela Merkel will, muss Angela Merkel wählen.
Nicht nur ein ungeliebter Koalitionspartner und das eigene Personal machen Probleme. Es hapert auch bei den Themen. Die soziale Gerechtigkeit könnte das Wahlkampfthema werden. Doch hier ist die CDU in der Defensive.
Aber dann bitte soziale Gerechtigkeit richtig definieren. Sie schulden wir nicht nur denen, die eine staatliche Transferleistung beziehen, sondern auch den Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die morgens früh aufstehen, zur Arbeit fahren, den ganzen Tag hart arbeiten und brav ihre Steuern bezahlen und damit diesen Sozialstaat finanzieren.
Und Rente, Energie, Familie, überall ist ihre Koalition schon in sich zerstritten. Als Wahlkämpferin kann Angela Merkel am besten mit sich selbst auftreten. Ihr Renommee als Euro-Krisenmanagerin ist das einzige Pfund, mit dem die Union noch wuchern kann.
In Düsseldorf begrüße ich den CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe. Guten Abend, Herr Düsseldorf.
Guten Abend, Herr Deppendorf.
Herr Gröhe, nach dem Rücktritt von Frau Schavan sind nun wieder alle betroffen. Horst Seehofer nennt den Rücktritt tragisch. Sind das nicht Krokodilstränen? Denn so ganz groß war die Unterstützung ja am Ende nicht mehr für Frau Schavan.
Also glücklicherweise sind wir keine Roboter. Und das geht nahe, wenn eine überaus erfolgreiche und mit vielen freundschaftlich verbundene Politikerin diese Entscheidung trifft, dann berührt uns das alle miteinander. Und selbstverständlich gilt großer Respekt vor dieser Entscheidung und gab es auch bis zu dieser Entscheidung eine geschlossene Unterstützung der Union für Annette Schavan.
Mit Ihrer Nachfolgerin Johanna Wanka könnten Sie aber ein kleines Problem mit der CSU bekommen. Frau Wanka ist eigentlich für die Einführung von Studiengebühren, die CSU jetzt dagegen, mit Horst Seehofer.
Johanna Wanka ist und war eine überaus erfolgreiche Landeswissenschaftsministerin. Das bringt sie als wichtige Erfahrung in die neue Aufgabe ein. Die Haltung der bisherigen niedersächsischen Landesregierung zu Studiengebühren ist bekannt. Entschieden wird das auf Landesebene. Andere wichtige Fragen stehen jetzt auf Bundesebene an. Etwa die Diskussion mit den Bundesländern über mehr Zusammenarbeit mit dem Bund in der Hochschule. Und da ist sie als langjährige Wissenschaftsministerin gar zweier Bundesländer genau die Richtige, dies erfolgreich mit den Bundesländern zu bewältigen.
Herr Gröhe, erst die Niederlage in Niedersachsen, jetzt der Rücktritt von Frau Schawan. Schlechter konnte das Jahr 2013 für die CDU ja nicht beginnen.
Annette Schawan ist zurückgetreten, so wie sie es begründet hat, ihrem Amtsverständnis folgend, um Belastungen für das Amt, für die Bundesregierung und für die CDU zu vermeiden, abzuwenden. Wenn ich heute das Echo sehe, dann wird dies mit großem Respekt aufgenommen. Ich bin deswegen sicher, dass auch dieses Verhalten von Annette Schawan dazu beitragen wird, dass es keine dauerhafte Beschädigung da geben wird. Im Übrigen zeigen diese Tage etwa der Blick zum Europäischen Rat nach Brüssel, wie wichtig es ist, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel deutsche Interessen vertritt.
Aber trotz Merkel, Sie haben mehrere Landtagswahlen hintereinander verloren. Jetzt gerade die letzte in Niedersachsen. Der Glanz von Angela Merkel alleine wird möglicherweise nicht reichen.
Es geht bei der Bundestagswahl auch immer um mehr. Es geht um eine herausragend beliebte Bundeskanzlerin. Es geht um eine Bilanz, auf die wir als christlich-liberale Koalition gemeinsam stolz sein können. Es geht aber vor allen Dingen auf unsere Idee, wie wir diesen Spitzenplatz Deutschlands in eine gute Zukunft tragen, zum Wohle aller. Da haben wir ein klares inhaltliches Angebot als Alternative zu rot-grünen Plänen. Und darum wird entschieden, das ist eine programmatische Weichenstellung und eine klare Ansage im Hinblick auf das Spitzenamt in der Regierung.
Also mehr auf soziale Themen setzen?
Ich würde das nicht verengen auf soziale Themen, sondern auf Deutschlands Spitze halten zum Wohle aller. Das meint Wirtschaft nach vorne bringen, Infrastruktur. Wenn Sie sehen, dass jetzt Rot-Grün in Niedersachsen sich wieder jeder notwendigen Infrastrukturmaßnahme verweigert, wenn man sieht, dass auch dort auf Schulden und neue Steuern gesetzt wird, dann bringen wir eben wirtschaftliche Vernunft, Zukunftspolitik und soziale Themen zusammen.
Herr Gröhe, Annette Schawan ist zurückgetreten. Jetzt gibt es Vorwürfe gegen Gregor Gysi. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, seine Immunität ist wegen einer möglichen Falschaussage im Hinblick auf seine Stasi-Kontakten aufgehoben worden. Was erwarten Sie jetzt von Gregor Gysi?
Von ihm erwarte ich zunächst wenig. Vor allen Dingen erwarte ich viel von der Staatsanwaltschaft, zu der ich volles Vertrauen habe. Denken Sie daran, dass der Deutsche Bundestag, der zuständige Immunitätsausschuss, schon 1998 mit 2/3 Mehrheit eine Stasi-Mitarbeit von Gregor Gysi für erwiesen gehalten hat. Denken Sie daran, und das ist der Kontext, dass bis heute die SED-Nachfolgepartei Die Linke kein klares Verhältnis zur Unrechtsvergangenheit, zum Unrechtscharakter der DDR hat. In diesem Zusammenhang passt sich das Verhalten von Gregor Gysi ein. Es ist höchst bedenklich.
Schönen Dank nach Düsseldorf. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück wollte an vergangene Zeiten anknüpfen. So wie einst als Finanzminister jettete er diese Woche durch Europa, traf Minister und andere Spitzenpolitiker und redete über sein Lieblingsthema, die Eurokrise und Europa. Der Trip sollte seiner bislang glücklosen Kampagne neuen Schwung verleihen. Doch dann kam das nächste Fettnäpfchen, dann kam Peerblock. Eine PR-Agentur von unbekannten Unternehmen finanziert, machte Internetwerbung für den Kandidaten. Die Partei war wieder einmal fassungslos über den erneuten Ausrutscher. Die negativen Schlagzeilen kehrten zurück. Peerblock allerdings verschwand genauso schnell von der Bildfläche, wie es gekommen war. Jochen Gräbert hat Peer Steinbrück in dieser Woche begleitet.
Der Kandidat auf seiner ersten Auslandsreise. 4 Länder in 5 Tagen. Um Europa soll es gehen und da hat er sich mit London gleich ein besonders heißes Pflaster ausgesucht. Denn hier spielt die konservative Regierung bereits offen mit dem Austritt aus der EU. An der Londoner Wirtschaftsuniversität ist man neugierig auf den Mann, der in Berlin Kanzler werden will. Gekommen sind vor allem deutsche Gaststudenten. 42 Regierungschefs hat diese Universität hervorgebracht. Jetzt will Steinbrück die künftige Staatselite für sozialdemokratische Ideen erwärmen und kokettiert dabei mit dem schlechten Ruf seiner eigenen Zunft, den Politikern, die er durch die Brille der Studenten aufs Korn nimmt.
Das sind alles Pfeifen. Einige von denen sind sogar korrupt. So denken Sie über die. Und Sie haben ja teilweise recht. Der Punkt ist nur, von diesen selben Politikern, die wir gerade so kategorisiert haben, erwarten Sie Spielregeln für die Finanzmärkte. Und Sie werden heute Abend mit diesem Widerspruch irgendwie fertig werden müssen. Ich lasse Sie jetzt damit allein. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Brutal ehrlich oder total überheblich? Bei Steinbrück schwingt immer beides mit.
Ich glaube, das ist natürlich rhetorisch was drauf hat, das muss man ganz klar so sagen. Sicherlich mehr als unsere jetzige Kanzlerin. Aber die Schwächen sind halt, denke ich, schon da. Es ist, glaube ich, so ein zweischneidiges Schwert. Also die Arroganz spielt da sicherlich eine Rolle.
Wie überall auf seiner Reise sucht Steinbrück auch in London den Schulterschluss mit Parteifreunden. Im Unterhaus trifft er den Oppositionsführer der Labour-Partei, Ed Miliband. Die beiden Spitzenmänner der Linken haben vieles gemeinsam. Beide müssen mit dem Erbe ihrer Vorgänger Tony Blair und Gerhard Schröder fertig werden. Beide rücken nach verheerenden Wahlniederlagen wieder nach links. Doch während man das dem jungen Hoffnungsträger bei Labour problemlos abnimmt, weil der schon immer so getickt hat, fragt man sich bei Steinbrück, der als wirtschaftsnah gilt, will er das? Muss er das? Verstellt er sich?
Das tue ich nicht, sondern ich versuche, eine doppelte Melodie oder einen Zweiklang zustande zu bringen. Wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit ist die Voraussetzung für sozialen Ausgleich. Aber sozialer Ausgleich und gesellschaftliche Stabilität ist auch die Voraussetzung für wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
Weiter nach Griechenland, zum nächsten Wackelkandidaten in der EU, wenn auch aus anderen Gründen. In Athen wird Steinbrück von der kompletten Staatsführung hofiert. Dort schätzt man Merkels Herausforderer, bei dem das Portemonnaie vielleicht ein bisschen lockerer sitzen könnte. Diesen Eindruck jedenfalls erweckt Steinbrück, der davor warnt, Griechenland kaputt zu sparen. In diesem Athener Armenviertel besucht er eine Verteilstelle für Bedürftige. Teddybären, Kleider, Lebensmittel, alles von privaten Spendern. 5.500 Familien, erfährt Steinbrück, werden hier versorgt. Doch obwohl Merkel in Griechenland als herzlose Saniererin gilt und Steinbrück in bewusstem Kontrast dazu nicht müde wird, die Opfer zu betonen, die die Griechen bringen, hier hat man den Glauben an Politiker längst verloren. Wir haben doch sowieso keine Hoffnung mehr, sagt diese Helferin. Deshalb ist es uns auch egal, welcher deutsche Politiker hierher kommt. Dass man ihm das soziale Gewissen noch nicht so recht abnehmen will, weiß auch Peer Steinbrück. Im Athener Armenviertel gilt diese Skepsis dem deutschen Politiker, hierzulande dem Kandidaten, der sich so oft gegen seine eigene Partei profiliert hat.
Im Studio begrüße ich den SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Guten Abend, Herr Steinbrück.
Guten Abend, Herr Dippendorf.
Herr Steinbrück, gerade von der Europareise zurückgekehrt, warum wir die Reise mal Luft holen und ein bisschen vergessen, was hier an Pannen passiert ist?
Nein, einerseits alte Bekannte wieder zu erleben und gute Beziehungen zu aufzufrischen, andererseits neue kennenzulernen, die vielleicht auch auf der europäischen Ebene eine zukünftig wichtige Rolle spielen werden, wie zum Beispiel Ed Miliband, den Vorsitzenden der Labour Party in England.
Da kommen wir gleich noch drauf. Kaum waren Sie weg, hatten Sie aber hier wieder Schlagzeilen, das Peer-Block, wie es so schön heißt. Kannten Sie nun die Unternehmer oder Unternehmen, die dahinter standen? Ihre Berater sagen ja.
Nein, meine Berater haben gesagt, ich kannte diejenigen oder einige, die bereit gewesen wären, dort zu schreiben und die mich unterstützt hätten, aber nicht die Finanziers. Im Übrigen, was ist daran merkwürdig, wenn es jemanden gibt, der mich unterstützen will, der offenbar Sympathien für mich entwickelt?
Die Leute wollen Transparenz. Wer steckt dahinter?
Ja, dann müssen Sie denjenigen fragen, der diesen Blog gemacht hat. Ich habe mit diesem Blog nichts zu tun. Es ist eine sogenannte Parallelaktion. Die ist parteienrechtlich vollkommen in Ordnung. Und gelegentlich wundert man sich, welche Funken daraus geschlagen werden.
Also kein Fehler. Und Sie werden sich auch nicht von den Beratern trennen, die ja zum Teil auch in Kritik geraten sind, in Ihrer eigenen Partei.
Ich habe diesen Blog nicht in Gang gesetzt, sondern ein Sympathisant hat ihn in Gang gesetzt und hat andere gefragt, ob sie bereit wären, ihn dabei finanziell zu unterstützen. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich nicht initiiert. Aber ich freue mich über jeden, der mich unterstützt.
Herr Steinbrück, Sie waren in London. Parallel in Brüssel EU-Gipfel, Sparmaßnahmen durchgesetzt von Angela Merkel und David Cameron. Sind die Sparmaßnahmen nicht richtig?
Naja, Sie beeinträchtigen jedenfalls die Operationsfähigkeit der EU, eine Strategie wie Europa 2020 in Gang zu setzen, nachdem die Lissabon-Strategie schon gescheitert ist. Und das bedeutete, Europa zur wettbewerbsfähigsten und wissensbasiertesten Region der Welt zu machen. Und ich habe den Eindruck, mit den Mitteln und der Struktur dieses Haushaltes, in dem nach wie vor die Landwirtschaft und der ländliche Raum den größten Teil einnimmt und nicht etwa Infrastruktur, Forschung und Entwicklung, wird es nicht gelingen.
Wenn man auf Deutschland schaut, da ist die Krise ja eigentlich immer noch nicht spürbar. Und die Bevölkerung sagt, die Kanzlerin macht das eigentlich gar nicht so schlecht. Wie wollen Sie eigentlich dagegen angehen?
Naja, man sieht die Enttäuschung in anderen Ländern. Und man sieht, dass die Kanzlerin einer Vorstellung folgt, dass diese Krise vornehmlich eine Verschuldenskrise ist. Und sie ist es in manchen Ländern nicht alleine eine Verschuldenskrise, sondern auch eine Bankenkrise. Auch unzureichende Administration oder das, was wir neuhochdeutsch Governance nennen, ist in vielen Fällen auch ein Defizit an Unterstützungsmaßnahmen. Der Europäische Rat hat zum Beispiel Ende Juni schon über das Problem der Jugendarbeitslosigkeit, das in manchen Ländern über 50% ist, resoniert. Und er redet jetzt noch mal darüber. Die Frage, was ist passiert eigentlich zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit im letzten halben Jahr?
Gucken wir mal nochmal hier auf die Bundesrepublik. Man hat den Eindruck, die Kanzlerin, auch Finanzminister Schäuble, wollen Ihnen so ein bisschen das Wasser abgraben. Jetzt redet man auch dort über Teilmindestlohn, Trennbankensystem, Finanztransaktionssteuer. Was bleibt Ihnen dann noch als Angriffsziel?
Nein, Sie graben uns nicht das Wasser ab, sondern am Abend werden die Faulen endlich fleißig. Sie machen das, was wir teilweise schon vor einem halben Jahr oder länger vorgeschlagen haben. Ich kann mich erinnern, dass ich ein sehr umfassendes Papier zur Bankenregulierung und Bankenaufsicht vorgelegt habe im September. Übrigens mit dem Vorschlag eines Trennbankensystems und bin dabei auf Kritik von Seiten der Koalitionsfraktion oder der Regierung gestoßen. Jetzt ein halbes Jahr später kommt Herr Schäuble damit auch. Da kann ich nur sagen, ich begrüße den Erkenntnisfortschritt von Herrn Schäuble.
Herr Schaumburg, dennoch, seitdem Sie Kanzlerkandidat sind, bleibt die SPD bei 27% stehen. Woran liegt das an Ihnen?
Das schwankt, wie Sie wissen. Wir sind runtergegangen und natürlich habe ich dazu beigetragen, indem manche meiner Äußerungen unbedachtsam gewesen sind. Aber wir sind noch nicht in der heißen Phase des Wahlkampfes. Wir werden auf politische Felder gehen. Wir werden versuchen, einen sehr fairen, aber auch konfrontativen Wahlkampf zu führen nach dem Motto, wohin soll diese Republik, wohin geht diese Gesellschaft? Bricht die auseinander, ja oder nein?
Was sagt der SPD-Kanzlerkandidat zum Rücktritt von Frau Schawan?
Es ist ehrenwert. Ich glaube, dass ihr nichts anderes übrig blieb als die Frau, die Ministerin, die für Wissenschaft und Hochschule verantwortlich ist. Persönlich tut es mir sehr leid. Ich habe sie im Kabinett als eine sehr integre Person kennengelernt.
Und was sagen Sie zu Gregor Gysi, dessen Immunität aufgehoben worden ist jetzt?
Das kann ich nicht beurteilen. Will ich aus der Hüfte auch nicht beurteilen, weil man sehr schnell Menschen auch Unrecht tut dabei. Ich habe ein bisschen den Eindruck, das ist ein Dauerbrenner.
Schönen Dank für das Gespräch. Ja, auch dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Kein Karnevalsscherz. Die familienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Dorothee Bär, will die Lust der Deutschen aufs Kinderkriegen mal so richtig anheizen. Ihr Vorschlag in der aktuellen Diskussion über die Familienpolitik von dieser Woche: Am Ende der Tagesschau sollten immer Babybilder gezeigt werden. Super. Wir haben den Vorschlag von Frau Bär natürlich ganz ernst genommen. Hier nun unsere Stimulanz der besonderen Art. So, dann auch viel Spaß, meine Damen und Herren, heute Abend und nicht nur hier bei uns im Ersten, immer an Frau Bär denken. Nächsten Sonntag an dieser Stelle Reinhard Becker aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Tschüss.